SWR aktuell. Infodate am Morgen.
Mit Andreas Fischer, guten Morgen. Er hatte es schon vorab angekündigt, US-Präsident Trump hat eine der wichtigsten Vorgaben für den Klimaschutz in den Vereinigten Staaten gekippt. Er hat die sogenannte Gefährdungsfeststellung für ungültig erklärt. Was das bedeutet, fasst unsere Washington-Korrespondentin Nina Barth zusammen.
Die sogenannte Gefährdungsfeststellung galt seit 2009 und basierte auf der wissenschaftlichen Erkenntnis, dass Treibhausgase klimaschädlich sind und die Gesundheit gefährden. US-Präsident Donald Trump, ein erklärter Klimawandelleugner, pries die Aufhebung der Gefährdungsfeststellung als die größte Deregulierungsmaßnahme in der Geschichte der USA. Die Gefährdungsfeststellung wurde unter Präsident Barack Obama auch zum Schutz der Gesundheit der Bevölkerung erlassen. Die Maßnahme der Umweltbehörde gilt als der bisher aggressivste Schritt von Präsident Trump, um die Maßnahmen und Vorschriften zum Klimaschutz zu stoppen. Die einzelnen Bundesstaaten können dennoch weiter an ihren Klimaschutzregeln festhalten. Umweltschützer und unter anderem auch Kalifornien haben Klagen angekündigt. Ein jahrelanger Rechtsstreit ist wahrscheinlich.
Und auch Ex-US-Präsident Obama hat die Abkehr seines Landes von Klimaschutzvorschriften scharf kritisiert. Dieser Schritt der Trump-Regierung solle der fossilen Brennstoffindustrie ermöglichen, noch mehr Geld zu verdienen, schrieb der demokratische Politiker auf der Online-Plattform X. Dadurch seien die USA weniger sicher, weniger gesund und weniger in der Lage, den Klimawandel zu bekämpfen. Bundeskanzler Merz ist strikt dagegen, dass die europäischen Länder gemeinsame Schulden aufnehmen. Sogenannten Eurobonds werde er nicht zustimmen, hat Merz bei einem Sondergipfel zur Wettbewerbsfähigkeit der EU in Belgien gesagt. Einzelheiten dazu von Thomas Spickhofen.
Er wolle das nicht und er könne das, auch wegen der Vorgaben des Bundesverfassungsgerichtes nicht. Die frühere Begründung mit einer Ausnahmesituation, zum Beispiel für die Corona-Gelder oder den 90 Milliarden Euro Kredit für die Ukraine, will der Kanzler nicht mehr gelten lassen. Man lebe jetzt in einer Zeit, in der die Ausnahme zum Regelfall werde und nun, so Merz, müssen wir mit dem Geld auskommen, das wir haben. Er habe sich bei dem Gipfel zu einer klaren Positionierung veranlasst gesehen, fügte Merz hinzu, damit die Kolleginnen und Kollegen im Rat wüssten, was gehe und was nicht gehe.
Die kommunalen Behörden in Rheinland-Pfalz melden, dass ihre Mitarbeiter immer häufiger beleidigt und verbal bedroht werden. Körperliche Angriffe auf die Beschäftigten sind aber selten, wie eine SWR-Recherche ergeben hat. Infos dazu von unserem Reporter Konstantin Plecking.
So gab es bei der Stadtverwaltung Ludwigshafen im vergangenen Jahr beispielsweise 4 Meldungen zu tätlichen Angriffen. Im Donnersbergkreis war eine Mitarbeiterin den Angaben zufolge nach einem verbalen Angriff mehrere Wochen arbeitsunfähig. Im Kreis Vulkaneifel wurden laut Kreisverwaltung 2 vom Jugendamt beauftragte externe Fachkräfte angegriffen. Die Kommunen betonen, dass ihre Mitarbeiter dafür extra geschult werden, Sicherheitspersonal zur Verfügung steht und an vielen Stellen sogenannte stille Alarme installiert sind, falls sich Mitarbeiter bedroht fühlen.
Der Louvre in Paris kommt nicht aus den Negativschlagzeilen. Offenbar hat es dort jetzt einen groß angelegten Betrug mit Eintrittskarten gegeben. Französische Ermittler haben 9 Menschen festgenommen, die einen Millionenschaden angerichtet haben sollen. Aus Paris berichtet Kai Rienecker.
Der Museumsleitung waren Unregelmäßigkeiten rund um ein chinesisches Paar aufgefallen, das als Touristenführer in Paris arbeitete. Die beiden waren zusammen mit chinesischen Besuchergruppen sehr häufig im Museum zu sehen. Wie sich herausstellte, hatten sie ein ausgeklügeltes System des Betrugs mit den Eintrittskarten entwickelt. Dabei wurden bezahlte Tickets mehrfach benutzt. So wurden täglich bis zu 20 Besuchergruppen in den Louvre eingeschleust und das bereits seit 10 Jahren. Auch andere Touristenführer sollen das System angewandt haben. Mitarbeiter des Louvre sind offenbar beteiligt gewesen. Dem Pariser Museum entstand so ein Schaden von insgesamt 10 Millionen Euro.
675 Jahre ist es alt, das Stockacher Narrengericht, das zu den Höhepunkten der schwäbisch-alemannischen Fastnacht gehört. Es tagt traditionell am schmutzigen Donnerstag. Gestern hat es den bayerischen Ministerpräsidenten und CSU-Chef Markus Söder in allen Anklagepunkten schuldig gesprochen. Als Strafe muss er 150 Liter Wein zahlen. SWR-Reporter Thomas Wagner berichtet.
Verrat an der konservativen Sache, die Neigung zum Täuschen und Größenwahn, das waren dicke Brocken in der Anklageschrift des Stockacher Narrengerichtes, mit der sich der bayerische Ministerpräsident Markus Söder konfrontiert sah. Der wurde dann auch in Ketten gefesselt und mit einem Büßerhemd bekleidet in den Saal geführt, war aber in seiner Verteidigungsrede nicht auf den Mund gefallen. Von wegen Größenwahn, sein baden-württembergischer Amtskollege Winfried Kretschmann von den Grünen habe es schließlich vom Marxisten zum Mercedes-Fahrer gebracht. Doch es nutzte alles nichts. 2,5 Eimer Wein, also 150 Liter, muss er bezahlen und das Stockacher Narrengericht beim nächsten Oktoberfest auf der Münchner Wiesen bewirten.
In Berlin sind am Abend die 76. internationalen Filmfestspiele eröffnet worden. Im Berlinale-Wettbewerb werden insgesamt 22 Filme gezeigt. Die Eröffnungsgala startete mit politischen Statements. Schauspieler und Regisseure äußerten sich auf dem roten Teppich zur Lage im Iran. Anina Pomarenke berichtet aus Berlin.
Die deutsch-iranische Schauspielerin Yasmin Tabatabai etwa hatte ein Foto eines vom Regime getöteten Demonstranten mitgebracht, damit die Lage der Menschen im Iran nicht in Vergessenheit gerate. Auch der Eröffnungsfilm No Good Man der in Hamburg lebenden afghanischen Regisseurin Shabanu Sadat machte nachdenklich. Er thematisiert die herausfordernden Umstände der Frauen in der afghanischen Gesellschaft kurz vor der Machtübernahme der Taliban. Der Goldene Ehrenbär wurde in diesem Jahr an die malaysische Schauspielerin Michelle Yeoh überreicht. Die 63-Jährige erhielt 2023 den Oscar als beste Hauptdarstellerin für ihre Leistung in Everything, Everywhere, All at Once.
Bei den Olympischen Winterspielen in Italien gab es am Abend die nächste Goldmedaille für Deutschland. Eingefahren hat sie das Rodel-Mixed-Team im Eiskanal von Cortina d'Ampezzo. Im Anschluss wurde im Deutschen Haus richtig gefeiert. Rodlerin Julia Taubitz hatte da schon prophezeit.
Ja, wir hören ja immer auf das, was die Trainer sagen, deswegen nehmen wir heute das Haus auseinander!
Tja, hoffen wir, dass es noch steht. Neben Julia Taubitz und Max Langenhahn im Einsitzer gehörten die Doppelsitzer Tobias Wendel und Tobias Ahlt sowie Diana Eitzberger und Magdalena Macina zum deutschen Siegerteam. Für Wendel und Ahlt ist es die insgesamt 7. Goldmedaille bei Olympia. Sie sind damit nun die erfolgreichsten deutschen Athleten bei Winterspielen. Und seine Freude darüber zeigte Tobias Wendel so.
Ich bin im Ziel kurz zusammengebrochen, ich habe es immer halten können. Aber das sind Emotionen, die gehören zum Sport dazu, die müssen raus. Und umso glücklicher sind wir heute hier mit dieser 7. Goldmedaille dazustehen.
Silber ging an Österreich, Bronze an Italien. Eine Goldmedaille bei Olympia, die fehlt der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft der Männer bisher noch. Sie ist aber auf jeden Fall schon mal gut ins olympische Turnier gestartet. Das Team hat am Abend mit 3:1 gegen Dänemark gewonnen. Superstar Leon Dreisaitl hat das erste Tor bereits nach 23 Sekunden erzielt. Bundestrainer Harald Kreis war nach dem Spiel voll des Lobes für sein Team.
Dass Leon das erste Tor gleich geschossen hat, das hat keiner erwartet, glaube ich. Aber es gab noch sehr viel Eishockey zu spielen. Also die Dänen haben sich damit überhaupt nicht beeindrucken lassen. Aber die Jungs haben dagegen gehalten. Die Zweikämpfe an der Bande, wir sind jede Scheibe nachgegangen. Und ja, insgesamt eine kämpferische Leistung und verdiente Auftaktsieg.
Morgen geht es dann für die deutschen Eishockeyspieler in Mailand weiter. Dann trifft der Olympia-Zweite von 2018 auf das Team aus Lettland. Und heute fällt im Olympischen Eiskanal von Cortina die erste Entscheidung im Skeleton. Axel Jung und Christopher Grother liegen nach den ersten beiden Läufen auf den Plätzen 2 und 3. Im Biathlon gehen die Männer am Nachmittag im Sprint an den Start.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Heute bringen uns dichte Wolken ab und zu Regen. Insgesamt ist es aber nicht mehr ganz so nass wie gestern. Im Laufe des Tages gibt es auch längere trockene Phasen und es lockert mal auf. Die Sonne schaut durch. Der Wind weht zunächst noch böig aus Südwesten, später lässt er dann allmählich nach. Heute wird es nochmal recht mild. Die Höchsttemperaturen liegen bei 5 Grad im Westerwald und bis zu 13 Grad am Kaiserstuhl. Morgen wird es dann weiter nasskalt bei minus 1 bis plus 6 Grad.
SWR aktuell. Serie der Woche.
Wer in den letzten 15 Jahren mal im Kino war, wird wahrscheinlich irgendwann folgenden Satz gehört haben. Kino, dafür werden Filme gemacht. Dieser Spot lief immer in der Werbung vor dem Film. Aber stimmt der Satz eigentlich noch? In Zeiten, in denen Menschen mit nur einem Streaming-Abo fast schon als Fortschrittsverweigerer gelten, wer alles sehen will, was gerade angesagt ist, braucht ja eher schon 4 bis 5 Abos. In unserer Serie bei SWR aktuell fragen wir uns diese Woche, wie die Zukunft des Kinos aussieht und ob Filme für die große Leinwand tatsächlich eine haben. Und eins gilt bei Kinofilmen dabei schon lange: ohne staatliche Fördergelder können sie oft nicht gedreht werden. Verena Schmidt ist Geschäftsführerin der Medienförderung Rheinland-Pfalz, an der sich neben dem Land auch der SWR finanziell beteiligt. Frau Schmidt, in Berlin läuft seit gestern die Berlinale, eins der wichtigsten Filmfestivals überhaupt. Sie sind da auch vor Ort. Wie wichtig ist dieses Festival für eine Förderanstalt wie die Medienförderung Rheinland-Pfalz?
Die Berlinale ist ein Platz, an dem man sich trifft, austauscht und netzwerkt. Und das ist ganz wichtig für uns und auch unsere Filmschaffenden. Wir bieten beispielsweise einen Lunch in der Landesvertretung im Weinkeller an, um Menschen zusammenzubringen und die Freundinnen und Freunde der rheinland-pfälzischen Film, Kultur und Politik zum Miteinandersprechen zu bringen. Natürlich ist auch der Austausch mit anderen Förderanstalten für Kooperationen sehr, sehr wichtig für uns dort.
Ich habe vorhin diesen Satz Kino, dafür werden Filme gemacht, genannt. Gilt der aus Ihrer Sicht noch?
Ja, Kinos sind für mich Orte gelebter Demokratie, wo Diskurse angeschoben werden, wo Menschen unterhalten, begeistert und inspiriert werden. Das brauchen wir. Wir brauchen Diskursqualitäten und am besten nachher auch noch nach dem Kino Treffpunkte, wo Menschen miteinander sprechen können, weil Kino sie inspiriert hat.
Nach welchen Kriterien entscheiden Sie denn in Rheinland-Pfalz, welche Projekte Sie fördern und welche nicht?
Wir haben unabhängige Jurys, einmal für den Gaming- und für den Filmbereich. Und da ist uns wichtig, dass Filme aus Rheinland-Pfalz kommen und auch in Rheinland-Pfalz gedreht werden. Das heißt, wir schauen, sind Rheinland-Pfalz-Effekte erfüllt? Kommt das Talent, die Firma aus Rheinland-Pfalz oder möchten die auch Drehtage bei uns durchführen? Das ist für uns immer ein ganz wichtiger Punkt. Und da müssen es natürlich auch spannende Projekte sein, die die Jury überzeugen.
Wie läuft denn dann, wenn man Glück hat oder einfach sehr gut ist und so einen Antrag bewilligt bekommt, wie läuft so eine Finanzierung ab?
Erstmal muss man bei uns online einen Antrag stellen, der von der Jury bewertet wird. Und wir fördern ja von der Projektentwicklung über Drehbuch, Produktion bis hin zu Postproduktion. Und wenn die Jury sich für den Antrag entschieden hat, dann gibt es meistens Finanzierungsunterlagen, die mit eingereicht werden. Und dann kann bei uns online das Geld abgerufen werden. Und das ist unterschiedlich hoch. Ein Drehbuch fördern wir natürlich mit weniger finanzieller Unterstützung als zum Beispiel eine größere Produktion, die dann häufig viel, viel mehr Geld kostet.
Gerade kleinere Filmproduktionsfirmen in Deutschland beklagen, dass der Kinomarkt hierzulande aktuell ganz schwierig ist und es sich teilweise nicht mehr lohnt, einen Film zu drehen. Die Branche fordert deswegen mehr Unterstützung von der Politik. Der Bund hat seine Fördersumme verdoppelt. Wie sieht's bei Ihnen in Rheinland-Pfalz aus?
Ja, wir freuen uns sehr über die Beteiligung des Landes und auch der Medienanstalt, die uns die Mittel schon verdoppelt haben. Der SWR und ZDF sind auch dabei und am Ende ist die Herausforderung dann doch immer wieder das liebe Geld. Die Mittel reichen häufig nicht bei uns. Das ist unsere Herausforderung, wenn wir in der Projektentwicklung, in der Drehbuchentwicklung die Projekte anschieben, die dann auch erfolgreich durch die Produktion zu bekommen. Weil Filme machen kostet Geld und das ist ein Punkt. Spannend dabei ist allerdings, dass die Mittel häufig auch in Effekten wieder in dem Bundesland zurückkommen. Das heißt, wenn die mit Bundesförderung dann aufgestockt werden oder auch Drehorte Geld einspielen in touristischer Hinsicht oder auch über zusätzliche Dienstleistungen, die in dem Land eingekauft werden. Das heißt, jeder Euro, der in den Film gesteckt wird, kommt mehrfach zurück. Und das ist wirtschaftlich spannend, aber auch kulturell und natürlich auch in der thematischen Setzung für ein Bundesland wichtig. Mhm. Wir bilden ja hier viele Talente aus an unseren Hochschulen und verstehen uns als Ökosystem. Und das bauen wir gerade auf, möchten es stärken und wollen da eben auch mit einer zielgerichteten, guten Förderung, die auch aus unserer Sicht weiter wachsen darf, die Talente im Land halten, damit die Geschichten aus Rheinland-Pfalz in Rheinland-Pfalz erzählen können.
Verena Schmidt war das. Sie ist Geschäftsführerin der Medienförderung Rheinland-Pfalz, die auch Filmproduktionen unterstützt. Die große Leinwand, wie sieht die Zukunft des Kinos aus? Das ist unsere Serie hier in SWR aktuell diese Woche. Und die Highlights haben wir auch in einem SWR aktuell Kontext für Sie zusammengefasst. Den finden Sie in der ARD Audiothek und da hören Sie unter anderem, wie die Kinobranche selbst in die Zukunft blickt.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
Die Innenstadt der bayerischen Landeshauptstadt ist gerade wieder eine Hochsicherheitszone. Dort beginnt am Vormittag die Münchner Sicherheitskonferenz. Am wichtigsten Expertentreffen zur Sicherheitspolitik werden in diesem Jahr mehr als 60 Staats- und Regierungschefs sowie etwa 100 Außen- und Verteidigungsminister teilnehmen. Bundeskanzler Friedrich Merz wird die Konferenz offiziell eröffnen. Einzelheiten dazu von Ingo Lierheimer.
Merz will sich grundsätzlich zur deutschen Außen- und Sicherheitspolitik äußern, wie es aus Regierungskreisen heißt. Und dabei skizzieren, wie es aus seiner Sicht mit den Beziehungen zu den USA weitergehen kann. Das transatlantische Verhältnis ist angeschlagen. Vor einem Jahr schockte der US-Vizepräsident J.D. Vance das Publikum in München, als er Europa grundsätzliche Schwäche und mangelndes Demokratieverständnis vorwarf. Dieses Jahr wird Außenminister Marco Rubio die große US-Delegation anführen. Dass er allerdings mildere Töne anschlägt, ist unwahrscheinlich. Mit in der US-Delegation sind auch prominente demokratische Vertreter wie Gavin Newsom. Der Gouverneur Kaliforniens wird als möglicher Präsidentschaftskandidat gehandelt. Er trifft in einem der über 2000 bilateralen Gespräche genauso auf Kanzler Merz wie der chinesische Außenminister Wang Yi und der ukrainische Präsident Zelensky. Iranische Regierungsvertreter sind genauso wenig eingeladen wie russische.
Und rund um die Sicherheitskonferenz sind auch dieses Jahr wieder zahlreiche Demonstrationen angekündigt. Die größte soll sich gegen das iranische Regime richten. Um Sicherheit, aber in einem ganz anderen Kontext, geht es heute auch in Berlin. Nach dem tödlichen Angriff auf einen Zugbegleiter in Rheinland-Pfalz veranstaltet die Deutsche Bahn heute einen Sicherheitsgipfel. Bahnchefin Evelyn Paller hat dazu Vertreter von Bund, Ländern, Gewerkschaften und Sicherheitsbehörden eingeladen. Sie will mit ihnen über Maßnahmen sprechen, die Bahnmitarbeiter besser schützen sollen. Aus Berlin berichtet Jim Bob Nikschas.
Welche Maßnahmen das sein sollen und wer sie am Ende bezahlt, das dürften die Knackpunkte beim sogenannten Sicherheitsgipfel werden. Dafür spricht auch, dass sich im Vorfeld des Treffens keiner der Beteiligten dazu äußern wollte. Bahngewerkschaften und Betriebsräte fordern unter anderem deutlich mehr Personal, damit Zugbegleitende nicht mehr alleine im Dienst sind. Diskutiert wird auch, mehr Sicherheitskräfte in den Zügen einzusetzen. Damit könnten die Bundesländer die jeweiligen Verkehrsanbieter beauftragen, müssten das jedoch auch bezahlen. Auch der flächendeckende Einsatz von Bodycams und mehr Videoüberwachung sind im Gespräch. Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder von der CDU hat vor dem Gipfel keine finanziellen Zusagen gemacht. Die verschiedenen Vorschläge müssten zunächst geprüft werden. Der linken Verkehrspolitiker und Bundestagsabgeordnete Luigi Pantisano sieht den Bund in der Pflicht. Er habe die Bahn lange kaputt gespart. Das habe jetzt konkrete Auswirkungen auf die Sicherheit der Beschäftigten. Am Mittag sollen erste Ergebnisse des Gipfels bekannt gegeben werden.
Die Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst der Länder gehen heute in die Schlussphase. Aus Verhandlungskreisen heißt es, im Laufe des Tages solle sich entscheiden, ob ein Durchbruch gelingt. Bei Bedarf könnten die Beratungen auch bis morgen dauern. Die Länder bieten bisher 5% mehr Geld an bei einer Laufzeit von mehr als 26 Monaten. Die Gewerkschaften wollen mindestens 7% und lehnen das Angebot wegen der langen Laufzeit ab. In diesem Tarifstreit gab es in den vergangenen Tagen ja immer wieder Warnstreiks, auch in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Die A8 ist eine der am meisten befahrenen Autobahnen in Deutschland. Seit Jahren wird sie auf 6 Spuren erweitert. An einem der letzten Nadelöhre startet heute der Ausbau, nämlich am Alpaufstieg zwischen Mühlhausen und Hohenstadt im Kreis Göppingen. Am Vormittag setzen der baden-württembergische Ministerpräsident Kretschmann und Bundesverkehrsminister Schnieder den symbolischen ersten Spatenstich. Katja Trautwein mit den Details.
Nach aktuellem Plan soll die neue Strecke im Jahr 2034 fertiggestellt werden. In der Zeit sollen neue Tunnel und Brücken entstehen. Außerdem soll die Strecke um 3,8 Kilometer kürzer und flacher werden. Das bedeutet laut Autobahn GmbH weniger Staus, weniger Lärm und weniger Emissionen. Die Kosten für den Ausbau schätzen die Verantwortlichen auf etwa 1,4 Milliarden Euro. Noch im Dezember 2024 hatte man mit 900 Millionen Euro gerechnet. Die Kostensteigerung hatte das Projekt fast gestoppt. Erst Ende 2025 kam die Baufreigabe. Der Start des Ausbaus wurde vorgezogen.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Es ist eher selten, dass in Berlin über Landespolitiker gesprochen wird, die hinter den Kulissen die Strippen ziehen. Strippenzieher hat das Regierungsviertel dort selbst genug. Der Landtagswahlkampf in Baden-Württemberg macht jetzt aber trotzdem möglich, beobachtet unser Hauptstadtkorrespondent Chris Berdrow.
Dass Landespolitiker vor Wahlen auch mal die große Berliner Bühne suchen, geschenkt. In diese Kategorie fällt der Auftritt von CDU-Mann Manuel Hagel vor ein paar Tagen als einer von 3 Löwen an der Seite der Ministerpräsidenten Söder und Rhein. Einen sehr viel subtileren Berlin-Move hätte Konkurrent Cem Özdemir hingelegt, wenn ein Gerücht aus der Hauptstadtpresse stimmt. Im Umfeld von Bundeskanzler Merz werde befürchtet, so hieß es, dass der grüne Spitzenkandidat Altkanzlerin Merkel als Bundespräsidentin ins Spiel bringen könnte. Ein listiger Vorschlag, den sich Tullius Destructivus nicht besser hätte ausdenken können. Asterix-Fans wissen, das war der Römer, den Julius Caesar auf die Gallier angesetzt hatte, weil der so gut Zwietracht und Streit säen konnte. Der wäre in der CDU mutmaßlich auch um Merkel entstanden. Viele sind noch Fans von ihr, Majestix Merz nicht so. Da wäre was los gewesen im gallischen Dorf. Nun hat Merkel schon abgewunken, die Aufregung ist schon vorbei. Ob Özdemir in dieser Geschichte der strippenziehende Tullius Destructivus war, werden wir wohl nie erfahren. Leider.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.